Wir sind Anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für sie? Und was motiviert sie zu ihrem Engagement? Das ist ihre Geschichte.
Und das war jetzt so lebhaft und so anschaulich und also könnte ich jeden Tag was mitmachen. Das ist einfach eine total schöne Art, eine Stadt kennenzulernen. Und er macht es ja auch echt super, also unglaublich lebendig. Und ja, war jetzt echt schön, sehr kurzweilig und auch noch ein Bierchen dabei getrunken.
Wer hier so gelobt wird, die Rede ist von Simon Fendler, Tourguide bei Free Walking Cologne. Und damit herzlich willkommen zum Anderswo-Podcast mit einer neuen Folge, heute über Local Guides. Das Feedback, das wir gerade gehört haben, stand von einer Teilnehmerin nach 2-2,5 Stunden Stadtführung durch die Kölner Innenstadt. Und ich kann mich dem Urteil nur anschließen. Wir hatten sehr viel Spaß, wir haben viel angeschaut und viel gelernt. Und jetzt haben Simon und ich uns ein ruhigeres Plätzchen gesucht, um zu plaudern über das Konzept Free Walk, über Köln natürlich und über seine Motivation, mehrmals wöchentlich Gäste durch seine Heimatstadt zu führen. Nochmal herzlich willkommen, Simon.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Erste Frage, wie geht's dir jetzt nach der Tour und bist du überhaupt noch fit genug für dieses Gespräch?
Mir geht's super. Im Wesentlichen beseelt mich so eine Tour eigentlich total. Also ich bin danach total glücklich und habe auch noch viel mehr Lust, weiterzureden. Ich bin manchmal auch ein bisschen stimmlich angeschlagen, das geht jetzt gerade. Aber eigentlich komme ich immer euphorisch aus so einer Tour raus, in 90% der Fälle. Deswegen, mir geht's super.
Super. Wir möchten dich natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen. Normalerweise stelle ich oder moderiere ich meine Gäste auch etwas detaillierter an. Aber vielleicht übernimmst du das jetzt auch selbst. Was machst du aktuell beruflich?
Aktuell beruflich mache ich drei verschiedene Sachen im Wesentlichen. Ich bin erstens eben Free Walk Guide, 3-4 Mal die Woche. Dann bin ich Spinning Coach, also Cycling Coach bei Beat 81. Und ich bin Chorleiter, also ich leite 2 bis 3 Chöre in Köln. Und manchmal singe ich auch noch in verschiedenen Gelegenheiten. Aber das sind diese drei Sachen, die regelmäßig wöchentlich passieren.
Ganz schön vielfältig.
Ja.
Genau, das muss auch für den Moment reichen. Auf dich und deine Motivation kommen wir auf jeden Fall später nochmal ausführlicher zu sprechen. Bevor wir jetzt aber so richtig einsteigen, eine Frage vorweg. Und zwar stammt diese immer von meinem letzten Podcast-Gast. Und das war in dem Fall Gabriel Toggenburg, Menschenrechtsexperte und Betreiber des barrierefreien und nachhaltigen Haus Himmelfahrt in Südtirol. Und der möchte gerne von dir wissen. Hören wir mal rein.
Ja, also ich würde sie oder ihn fragen, was sie oder er antwortet, wenn also beim Frühstück es auf einmal läutet an der Tür und es kommt ein Alien herein, ein Menschlein oder eben kein Menschlein, ein Weslein von einem anderen Planeten, vom Mars zum Beispiel. Und die haben dort gar keine Ahnung, was Ressourcenmanagement und Nachhaltigkeit und Urlaub bedeutet. Und der setzt sich an den Frühstückstisch und fragt ja, bitte erklären Sie mir doch mal, was hat es auf sich mit diesem Bedürfnis, nachhaltig zu reisen? Warum überhaupt Urlaub und warum Nachhaltigkeit? Was ist hier das Problem? Das würde mich interessieren.
Oh ja, eine knifflige Frage. Danke, lieber Gabriel. Also es kam ja auch die Frage nach Urlaub grundsätzlich auf. Also man müsste diesem Weslein erstmal erklären, dass wir mit unseren aktuellen Fortbewegungsmitteln durchaus die ganze Welt bereisen können, aber dass es ein Verbrauch dadurch entsteht, der nicht nur, also der eben auch die Erde verbraucht sozusagen. Also dass es, wenn wir es nicht richtig machen, dass wir durch dieses Sehen anderer Orte im gleichen Planeten, dass wir da verschiedene Sachen kaputt machen und dass wir versuchen, würden eben, wenn wir nachhaltig reisen, weder die Orte vor Ort noch den Gesamtplaneten durch die Art und Weise, wie wir da hinkommen, kaputt zu machen. Und das ist aber aktuell noch der Stand, dass das oft passiert, eben weil wir Ressourcen nutzen, die nicht perfekt sind, was Nachhaltigkeit betrifft. Also ein Reisen ohne ein Verletzen, ein Besuchen anderer Orte, ohne diese Orte kaputt zu machen.
Sehr schön. Danke. Man könnte ihn auch fragen, wie er selber angereist ist und welche Antriebsmittel er benutzt hat. Vielleicht hat er schon eine Lösung.
Vielleicht kann er uns helfen, ja, ein bisschen nachhaltiger zu reisen.
Genau. Jetzt wird es aber auch wirklich Zeit, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was Free Walks sind. Ich kann mir vorstellen, das weiß nicht jeder. Was ist das denn?
Das ist grundsätzlich eine Art und Weise, eine Stadtführung zu machen, bei der man erstmal nichts bezahlen muss. Das heißt, da kann man einfach hinkommen. Bei einigen muss man sich anmelden, bei anderen vorher nicht. Aber es ist irgendwie eine feste Uhrzeit jeweils. Man kommt dahin, da ist dann ein Guide und diese Guide-Person führt dann die Leute, die dazukommen. Es kann eine Person sein, es können auch 30, 40 Personen sein, durch die Stadt und macht mit denen eine Stadtführung. Und am Ende gibt es eben den Moment, wo der oder die Guide eine Kleinigkeit, eine Tüte rausholt oder so und dann die Leute anregt dazu, wenn sie das Gefühl haben, es war ihnen was wert, nach ihrem eigenen Ermessen für diese Tour zu spenden. Aber das ist auch nicht nötig. Wenn sie das nicht machen, ist das auch okay. Natürlich ist das schön. Aber grundsätzlich geht es darum, den Leuten lokal, persönlich, nah und an sich auch umsonst die Stadt zu zeigen.
Und das ist der große Unterschied zu anderen Stadtführungen, dass es quasi für jedermann zugänglich ist, unabhängig des Budgets.
Genau, also bei anderen Stadtführungen, bei klassischen, da meldet man sich vorher an und man zahlt eigentlich auch vorher schon einen gewissen Betrag. Und hier ist es halt so, man muss das nicht machen, man kommt einfach vorbei und man kann auch, wenn man nach einer Stunde sagt, ich finde die Tour eigentlich gar nicht cool, dann kann man auch einfach abhauen, das ist okay. Es wäre schön, wenn man sich verabschiedet, aber man kann einfach abhauen, ohne was zu zahlen, das ist in Ordnung. Mhm. Das ist die Idee dabei, genau.
Ja. Besteht da manchmal so ein bisschen der Vorwurf, den Preis kaputt zu machen oder wie steht ihr da zu der Konkurrenz?
Ich persönlich habe auf jeden Fall noch nichts davon mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen gibt, aber ich habe davon nichts erlebt bisher, dass jemand sich darüber beschweren täte.
Ist wahrscheinlich auch noch genug Bedarf und Platz für alle Anbieter.
Im Prinzip schon, ja, genau.
Ja. Wo kommt denn das her? Wo liegen die ursprüngliche von Freewalk und seit wann gibt's das?
Also das musste ich selber nachschauen, weil ich mich das auch interessiert hat und ich habe gesehen im Internet, dass es wohl 2004 in Berlin entstanden sei. Das habe ich aber nur gelesen, ich war nicht dabei. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie aus dieser Couchsurfing-Community entstanden. So war es zumindest auch in Köln bei uns, aber ich weiß nur, dass es irgendwie aus Berlin kommen soll. Ob das wirklich stimmt, kann ich nicht.
Couchsurfing kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären.
Ja, also Couchsurfen ist im Prinzip auch eine Art und Weise, wie man verreist. Und zwar, wenn man jetzt eine Wohnung hat, wo eine Couch übrig ist oder vielleicht auch sogar ein Gästezimmer und man irgendwie Zeit hat, TouristInnen aus aller Welt mal eine Nacht übernachten zu lassen, dann stellt man ihnen diese Couch zur Verfügung oder eben das Zimmer. Die müssen dafür nichts bezahlen. Und genau, man lernt dann quasi jemanden vor Ort kennen. Man zahlt nichts, man hat eine lokale Übernachtungsmöglichkeit und knüpft auch direkt damit an. Also das ist so die Idee von Couchsurfing gewesen.
Und man hat natürlich auch gleich den Anschluss irgendwie.
Genau, ja. Bestenfalls macht man auch dann was zusammen miteinander. Das gibt natürlich auch Leute, die das dann weniger machen, weil sie ihr eigenes Ding fahren müssen. Und dann hat man immerhin diese Übernachtungsmöglichkeit, für die man nichts bezahlt, was ja auch viel wert ist.
Inzwischen gibt es diese Freewalk-Tours ja in ziemlich vielen großen Städten, fast überall habe ich das Gefühl, ist ziemlich verbreitet. Gibt es da so ein Netzwerk auch international, dass man sich auch austauscht oder?
Ja, es gibt ein Netzwerk und zwar in dem wir auch sind, und zwar die Free Tour Community. Das ist ein Netzwerk, in dem wir seit kurzem drin sind und das ist tatsächlich ein Netzwerk, in dem jeweils ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, aber natürlich auch wirklich beste Freewalk-Gruppe einer Stadt sich quasi anschließt dieser Gruppe, also eine Freewalk-Anbieter pro Stadt weltweit, damit man quasi auch so einen gewissen Qualitätsstandard hält, weil es möglicherweise bei diesem, ach, ich mache mal eine Stadtführung und ihr guckt, was ihr zahlt, auch Leute geben kann, die einfach wirklich das dann nicht so gut machen. Und unser Anspruch ist es schon, denen trotzdem eine sehr gute Stadtführung zu bieten, mit den Leuten in ein Gespräch zu kommen und dass sie wirklich danach euphorisch da weggehen. Und um das sicherzustellen, haben wir uns dieser Community angeschlossen, was natürlich für uns auch toll ist, dass wir da dabei sind. Wo man quasi weltweit dann immer diesen einen Anbieter vor Augen hat, der die quasi besten Stadtführungen Freewalk-mäßig macht.
Ja, und Qualität heißt natürlich auch, dass man viel Arbeit reinsteckt. Und Erfolg heißt auch, dass da viel Arbeitsaufwand, Organisationsaufwand stattfindet. Also als wir losgelaufen sind, na, da waren wir zwei Gruppen gleichzeitig, in einer Personenstärke von 20 Personen ungefähr. Das heißt, standen plötzlich 40 Leute, eure Gäste, auf dem Platz. Ist ja jetzt nicht wenig. Es ist Feiertag, es ist gutes Wetter, nicht zu gut, also eigentlich optimale Bedingungen. Aber trotzdem hat man auch das Gefühl, wenn jetzt auch mal weniger Gäste sind, der Erfolg ist da und die Nachfrage ist da. Es erfreut sich einer großen Beliebtheit. Aber auch eben Erfolg und Qualität ziehen Arbeit nach sich und damit natürlich auch ein Kostenapparat und plötzlich auch ein Unternehmertum, mit dem man vielleicht vorher, der vielleicht in den Grundgedanken erstmal nicht verankert war. Mhm. Aber wie schafft man es dann trotzdem so bei diesem Grundgedanken, bei dem Ursprung zu bleiben?
Ich glaube, für uns Guides ist es so, natürlich verdienen wir damit auch was, aber unsere Hauptmotivation ist gar nicht unbedingt das Geld, sondern die Hauptmotivation ist nach wie vor bei den allermeisten den Leuten unsere Stadt zu zeigen und dass unser Anbieter sich, dass er sich wirtschaftlich trägt sozusagen, das unterstützen wir dann quasi mit, aber da kümmern sich dann quasi Leute drum, die da wirklich hauptberuflich drin sitzen und wir wissen dann einfach, was wir zu tun haben, werden auch ein bisschen angelehrt durch die und können aber trotzdem unser Ding machen, weil wir wissen, das ist am Ende nicht unsere Sorge, sondern wir haben dieses Erlebnis mit den Menschen und das ist das, was für uns alle als Guides eigentlich zählt.
Meine Kollegin, die hat schon in einigen Städten Freewalks gemacht und die hat mir erzählt, dass es erstmal immer sehr gut ist und dass sie während der Touren auch durchaus in Kontakt gekommen ist mit Gästen und einmal mit anderen abends was trinken war und so. Beobachtest du das auch, dass Gäste schon mal in Kontakt kommen und ist das vielleicht sogar was besonders Schönes, ein gutes Modell für Alleinreisende?
Auf jeden Fall kann es das sein. Es hängt natürlich auch mal davon ab, wer da gerade mitläuft, ob die Leute auch daran Interesse haben. Aber grundsätzlich kommt es total oft vor, je nach Guide auch, aber dass man danach nochmal zusammen was trinkt, am Kiosk, am Rhein oder sogar in ein Brauhaus geht. Das kommt immer noch häufiger vor. Und ich habe vorhin sogar nochmal nachgelesen, dass unser ursprünglicher Gründer, der die ersten Führungen gemacht hat, davon erzählt hat, dass sich zwei Leute kennengelernt haben auf einer unserer Touren und sich als Pair an sich verliebt haben und zusammengekommen sind und auch immer noch zusammen sind wohl und dann irgendwann auch nochmal Köln besucht haben, aber die haben sich quasi auf einer unserer Stadtführungen kennengelernt und verliebt und das heißt, ja, man kann da alles Mögliche finden an anderen Mitmenschen. Auch für immer, theoretisch.
Schöne Geschichte auf jeden Fall. Das kann man als Aushängeschild benutzen.
Ja.
Sollen wir mal reinhören, was deine Gäste da gesagt haben über Free Walks grundsätzlich?
Sehr gern.
Ja, hören wir mal rein.
Die Tourguides sind immer super motiviert, weil sie da leben und weil sie was von ihrer eigenen Stadt erzählen. Und es ist eigentlich immer cool. Also jetzt immer gut angekommen.
Es war, glaube ich, ein guter Beginn, dass man mal einen Überblick einfach hat und noch mal ein paar Hintergründe kennt. Also von dem her, glaube ich, ist das schon ganz, ganz gut als Einstieg einmal zu machen.
Also immer, wenn wir irgendwo sind, schaue ich eigentlich nach, ob es sowas gibt, weil eigentlich bin ich noch nie enttäuscht worden. Ja, ich finde es cool, weil es jedem irgendwie die Möglichkeit gibt, egal wie das Budget jetzt von jemandem ist, das Reisebudget, dass man sich dann... weil oft kosten dann so Stadtführungen doch etwas mehr. Und wenn man dann als Student irgendwo in Europa unterwegs ist und jetzt nicht so das große Budget dabei hat, dann ist es eigentlich ganz cool, das selbst entscheiden zu können, wie viel man jetzt geben kann. Also, dass das irgendwie offen gelassen wird und trotzdem jeder die Möglichkeit hat, die Stadt gut kennenzulernen.
Ich würde sagen, Ziel erreicht.
Ja, schön. Also ich habe auch gedacht, ich habe meine erste eigene Freewalk-Tour in Köln gemacht, 11, 12 Jahre, nachdem ich hier angekommen bin. Und ein bisschen schade finde ich es, weil das, was ich da alles erzähle und was ich dann auch darüber gelernt habe, war mir sehr lange nicht bewusst. Und das irgendwie einmal am Anfang mitzubekommen, wenn man in eine Stadt zieht oder wenn man hier die Stadt besucht, das ist schon cool, das alles einmal zu wissen und so einen groben Überblick zu bekommen. Mhm. Also freut mich, dass das dann auch so ankam.
Ja, ist einiges genannt worden, was wir schon so vorher angesprochen haben. Also das Konzept wird verstanden. Was noch gar nicht genannt wurde, ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. Was an Freewalks könnte man als nachhaltig bezeichnen?
Also ganz simpel gesagt, auf jeden Fall die Tatsache, dass man einfach nur zu Fuß geht und keine Verkehrsmittel benutzt. Das ist, glaube ich, das, was ins Auge springt ganz am Anfang. Ich glaube auch, was man als nachhaltig bezeichnen kann, ist, dass es eben alles lokal und eher privat ist, also dass es nicht über ein großes Unternehmen läuft, sondern auch unsere Firma. Es trägt sich alles, aber es geht nicht um Zuverdienst oder so. Es geht einfach nur darum, dass man das möglich machen kann. Dadurch, dass wir auch die Stadt kennen, können wir auch nochmal lokale, kleinere Läden vielleicht empfehlen oder so, nicht wie die großen touristischen. Das heißt, das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, die passen. Also da passt Nachhaltigkeit genau zu diesen Stadtführungen und eben auch, dass man selbst entscheiden kann, was man an Geld gibt, dass man jetzt nicht irgendwie 30 Euro für eine Stadtführung zahlt und danach denkt, es war überhaupt, also das passt nicht von dem, was ich bekommen habe. So kann man ganz genau entscheiden, wie viele Ressourcen ist mir das auch wert, was ich hier gerade bekommen habe sozusagen. Also ich finde, das würde ich auch als nachhaltig betiteln.
Ja, ich würde auch sogar noch ergänzen, dieses von jemandem Einheimischen die Stadt relativ privat gezeigt zu bekommen und dieses authentische Erleben einer Stadt vermittelt bekommen, das ist auch durchaus ein großer Faktor bei der Nachhaltigkeit.
Ja.
Würde ich dir sehr zustimmen.
Ja, ja. Stimmt.
Neugier wecken, Offenheit wecken für die Stadt und das ist ja auch ein Anteasern. letztlich. Ne? Die Leute bleiben dann vielleicht noch ein paar Tage, sich dann nochmal aus dem, nochmal Sachen zu vertiefen.
Dann kann man auch selbst entscheiden, was teasert man eben an, was für Betriebe vielleicht, die auch selbst vielleicht nachhaltiger sind oder was ist eben lokal sinnvoll, was ist schön, was ist klein, was ist nicht touristisch überrannt und das passt ja auch alles eigentlich dazu.
Genau. Richtig, ja. Seit wann gibt es denn die Kölner Variante, hast du schon gesagt?
Nee, habe ich noch
nicht. Welche Touren bietet ihr an?
Uns gibt es seit 2014. Soll ich erzählen, wie es losging auch? Oder?
Ja, mach mal ruhig.
Also unser Gründer Matthias, ein Ur-Kölner, Kölner Jack, der hat Couchsurfing-Gäste tatsächlich gehabt, drei, und hat den einfach mit den Spaziergängen durch die Stadt gemacht und hat den dann alles Mögliche gezeigt. Und das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt zu Couchsurfing-Events, dann irgendwie auch zu Facebook-Events. Und dann wurde es irgendwann eine große Sache und irgendwann hat er gemerkt, er will das eigentlich professionalisieren und größer machen. Und so ging das dann im Jahre 2014 los. Das war am Anfang nur diese ganz klassische Tour, die ich jetzt auch mache. Die hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Aber also das heißt, wir bieten jetzt aktuell diese klassische einmal Cologne-Overview-Überblick an, 2,5 Stunden etwa. Dann bieten wir die Dark Side of the Dome Tour. Also da geht es um Geschichten. Das ist auch ein Freewalk-Konzept. Das heißt, man muss vorher nicht zahlen und da geht es dann quasi um Geschichten, um etwas düstere Stadtgeschichten, also dunklere Seiten der Geschichte beleuchten, auch ein bisschen vielleicht brutalere, viel im Mittelalter spielt. Es geht so ein bisschen eben um, ja, um die schlimmeren Seiten der Stadtgeschichte Kölns. Dann gibt es eine Tour, da kann man sich tatsächlich allerdings, da muss man sich vorher anmelden, das ist eine Brauerei-Führung. Da zahlt man also dann quasi schon einen kleinen Obolus am Anfang, kriegt dafür dann aber auch ein paar Kölsch und hat am Ende dann, da ist es ganz sicher, dass man sehr sozial miteinander wird, weil wir trotzdem diese lockere Art mitbringen, den Leuten was beibringen und halt alle Kölsch trinken, mit gemeinsam am Tisch sitzen in mehreren Brauhäusern. Da gibt es sonst viel Berührungspunkte. Und dann haben wir noch jetzt ganz neu einen Kiosk-Tour, die jetzt gerade anläuft. Da geht es dann auch, da steht auch der Spaß im Vordergrund. Ein paar Spiele werden da gespielt, man kriegt so ein bisschen das richtig kölsche Leben, man verhält es am eigenen Körper. Und dazu gibt es auch noch Fädeltouren. Das heißt, wir durch die einzelnen Fädel kann man dann geführt werden. Das sind dann aber auch Führungen, die man vorher buchen muss.
Genau. Ja. Und was sind das so für Mitstreitende, die du da so hast? Wo kommen die alle her? Sind das alles studentisch aufgestellt oder arbeiten die schon? Wie sind die?
Also unterschiedlich. Manche haben einfach einen Vollzeitjob und machen das aus Spaß nebenbei. Manche machen das auch hauptberuflich, machen dann 2 Touren am Tag. Und manche machen das auch so halb. Also bei mich ist es ja auch ein Mehrjobs-Modell. Witzigerweise kommen die aus ganz unterschiedlichen Ländern auch. Also wir haben jetzt nicht nur Leute, die in Köln geboren sind. Die wenigsten eigentlich, wie es generell für Köln ja üblich ist, sind hier geboren. Wir haben viele aus Amerika, zum Beispiel aus Nordamerika. Dann haben wir aus Peru jemanden. Aus Finnland hat jetzt eine begonnen. Aber es sind eben alles Menschen, die sich irgendwann für Köln entschieden haben und die Stadt eben lieben. Dieses miteinander sich verbinden, lieben und deswegen ihre Begeisterung direkt teilen. Teilweise sind die noch gar nicht so lange in Köln, aber sind schon so begeistert, dass sie eben Lust haben, das anderen Reisenden mitzugeben, wie schön sie diese Stadt finden.
Schön. Und wie ist denn so der Austausch untereinander? Also habt ihr viel Kontakt? Ist das so mehr organisiert wie ein Freundeskreis, dass ihr euch auch trefft und austauscht und vielleicht mal was zusammen unternehmt? Oder wie ist der Austausch untereinander?
Also auf jeden Fall ist es ein sehr intensiver Austausch, wenn man das möchte. Manche machen das weniger, wenn sie das einfach zeitlich nicht schaffen. Aber es gibt einmal im Monat einen Stammtisch in irgendeiner Kneipe in der Altstadt oder irgendwo anders. Ich habe mich zum Beispiel mit dem einen, der mich auch angestellt hat, sozusagen, mit dem treffe ich mich sehr oft, jetzt auch privat, also wir sind gut befreundet inzwischen. Und es ist generell, kann man da also viele Freundschaften finden und ganz für ganz viele, die da arbeiten, die da aus anderen Ländern gekommen sind, ist das auch der Hauptgrund dann irgendwann gewesen, überhaupt in Köln zu bleiben, weil das eben wirklich eine intensive Freundesgruppe geworden ist für viele.
Mhm. Ja. Ja, schön. Und was für Gäste gehen denn so mit? Wir haben vorher schon mal drüber gesprochen, es gehen auch Kölner mit, aber wo kommen die anderen Gäste her und wie ist so die Gästestruktur?
Also ich mache deutsche, englische und spanische Touren. Bei den deutschen Touren sind es meistens Leute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder aus den Niederlanden manchmal auch, die halt Deutsch verstehen. Und das sind oft Leute, die einfach einen Tagestrip machen nach Köln oder auch ein Wochenende in Köln sind und dann irgendwie davon gehört haben. Was die anderen Touren betrifft, da kann man also Touristen aus aller Welt wirklich begrüßen. Aus dem asiatischen Raum, viele aus Amerika, dann auch aus England. Da gibt es eigentlich gar keine Grenzen. Und was so den Hintergrund der Menschen angeht, gibt es auch von Alleinreisenden, Studierenden, die einfach die Europa bereisen, bis hin zu größeren Familiengruppen oder auch zu sehr gut verdienenden Letztens hatte ich den Vize-Vorstand von irgendeinem großen Streaming-Anbieter bei mir in der Tür. Und da dachte ich auch, okay, Wahnsinn, dass du dich auch uns anschließt. Das fand ich aber sehr schön. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche soziale Hintergründe von den Menschen, die da mitlaufen. Also gibt es, würde ich sagen, alles, eigentlich fast alles.
Und wie entwickelt sich dann so die Gruppendynamik, je nach Größe, je nach Sprache, die du dann führst? Sind die Touren immer sehr unterschiedlich, auch für dich?
Also für mich ist die entscheidende Frage immer, wann habe ich die Gruppe geknackt? Wann weiß ich, jetzt wissen sie, dass das eine gute Tour ist? Weil manchmal sieht man erstmal skeptische Gesichter, weil die Leute freuen sich zwar, aber es sind dann erstmal, müssen halt erstmal gucken, was sie erwartet. Und ich würde sagen, bei Gruppen, die deutschsprachig sind, erlebe ich das tendenziell, dass es ein bisschen länger braucht, die zu knacken. Und bei spanischsprachigen Gruppen, wie gesagt, alles nur tendenziell, aber am schnellsten. Also ich hatte einmal eine spanischsprachige Gruppe, das waren irgendwie nur so 6 oder 8 Leute. Und dann kamen wir direkt ich mache immer eine Vorstellungsrunde. In der Vorstellungsrunde haben wir 3-mal den gleichen Namen gehabt und dann waren die schon wie beste Freundinnen plötzlich. Und da wurde schon im Intro mehr gelacht als manchmal auf einer ganzen anderen Tour. Das kann also ganz unterschiedlich sein, aber immer wieder merke ich so nach so einer halben Stunde oder nach einer Stunde, spätestens wenn man irgendwann mal am Kiosk steht und sich einen Kölsch holt, dass die Leute auch miteinander anfangen ins Gespräch zu kommen. Dadurch, dass sich alle vorstellen, weiß man ja auch teilweise, ach guck mal, da komme ich auch her. Manchmal haben die Leute auch den gleichen Grund, warum sie in Köln sind, zum Beispiel ein Konzert, und dann ist das schon ein Grund, sich zu verbinden. Das passiert aber auch nicht in jeder Gruppe, dass Leute sich miteinander connecten, je nachdem, ob sie das halt wollen oder nicht, aber immer, also sehr häufig passiert das schon.
Jetzt haben wir ganz viel über Freebox gesprochen, jetzt wollen wir noch ein bisschen über dich sprechen.
Ach.
auf welchen Touren kann man dich erleben? Du hast schon gesagt, Deutsch, Englisch, Spanisch.
Genau, ich mache Deutsch, Englisch und Spanische Touren und ab und an mache ich auch diese Brauerei-Touren. Es gibt eine Tour, die ich immer wöchentlich mache, wo man ganz davon ausgehen kann, dass ich es bin. Und das ist immer donnerstags um 12.11 Uhr auf Deutsch an der Eigelstein-Torburg in Köln. Und dann mache ich immer auch nach Bedarf, manchmal am Freitag, manchmal am Samstag, manchmal am Sonntag, auch um 12.11 Uhr oder um 16.11 Uhr auf Deutsch, Englisch oder Spanisch. Da kann man davon ausgehen, dass dann immer eben diese Touren stattfinden. Wenn es aber nicht ich bin, dann sind es halt meine ganz tollen KollegInnen.
Genau. Du hast Spanisch angesprochen, du sprichst Spanisch. Woher kannst du gut Spanisch?
Ja, ich habe als Kind 6 Jahre in Peru gelebt. Meine Eltern haben uns als Kinder, die sind beruflich 6 Jahre eben dahin gezogen. Als Pastor, mein Vater ist Pastor, also kein Missionar, sondern jemand, der einfach vor Ort in einer deutsch-peruanischen Gemeinde dann agiert hat als Pastor, hat eben da einen Job gefunden, wir sind alle mit, und dann war ich von Alter 7 bis 13 eben in Peru, und da musste ich das dann lernen, zwangsweise. Ist aber immer noch eine Herausforderung auch für mich, weil ich kann es zwar fließend sprechen, aber dann auf eine Stadtführung ist normal, da erwartet man, da muss man eigentlich nochmal ein anderes Professionalitätsniveau haben, und das habe ich mir jetzt auch angeeignet. Aber es ist immer noch auch ein kleiner Kampf, den ich auf Deutsch nicht führe, weil mir ein paar Spezialwörter wie Fastenzeit oder Erzbischof auf Spanisch manchmal entfallen, weil ich die nur einmal im Monat benutze oder so.
Aber ich glaube, da sind die Leute großzügig, oder? Die freuen sich einfach, wenn man es kann, und sind ja, das sicher sehr geduldig.
Erfahrungsgemäß schon, ja, meistens schon. Manchmal haben sie das Gefühl, glaube ich, dass sie mir so oft helfen müssen, dass sie dann immer schon darauf achten, okay, wann kann ich ihm das nächste Mal ein Wort übersetzen oder so. Aber im Wesentlichen freuen die sich, glaube ich, dass es generell jemand ist, der eben von hier kommt und der das auch so lebendig macht, wie ich das versuche, dass es dann, glaube ich, am Ende nicht wichtig ist, welche Wörter mir vielleicht mal kurz nicht einfallen oder so.
Ja. Wie bist du denn zu diesen Touren gekommen, warum gerade Freewalks?
Ich habe vor ein paar Jahren schon mal davon gehört, dass eben Freewalk sucht in Köln, und da hatte ich aber noch andere Jobs und hatte keine Zeit dafür, aber ich habe immer schon gedacht, dass ich das schön finde, weil ich total gerne erstens vor einer Gruppe von Menschen spreche und zweitens auch unbekannte Leute kennenlerne auf so eine Art und Weise. Und genau, irgendwie fand ich dieses Konzept schön, dass die Leute am Anfang erstmal nichts bezahlen und dadurch nochmal ganz anders begeistert werden können, weil sie vielleicht weniger erwarten auch. Und deswegen fand ich Freewalk eben so schön. Und dass ich dann einfach das über Köln und in Köln mache, war für mich auch klar, weil ich wohne hier und habe natürlich auch einfach im Laufe der Zeit, der Jahre, die Stadt sehr zu lieben gelernt. Und deswegen war mir irgendwie klar, ich würde es gerne mal ausprobieren, wie es ist, über Köln sehr viel zu lernen und das dann irgendwelchen fremden Leuten zu erzählen, so möglichst, dass sie die Stadt auch so lieben wie ich. Und das waren, glaube ich, so meine Motivationen.
Und du hast mir auch mal im Vorgespräch gesagt, dass du auch schon öfter allein gereist bist und auch Situationen hattest, wo du dir so ein Angebot gewünscht hättest.
Ja, also das Angebot hätte es vielleicht auch schon gegeben und ich habe es einfach nicht genutzt oder nicht gekannt, aber ich bin so 2,5 Monate durch Europa gereist alleine. Das habe ich im Wesentlichen gemacht, um mal alleine zu reisen und dann ganz viele Sachen mal gemacht zu haben, wie Trampen oder Couchsurfen oder solche Sachen, und bin dann sehr unglücklich gewesen auf der Reise, weil ich eben den kompletten ersten Monat eigentlich bin von Stadt zu Stadt gereist und ich habe nirgendwo wirklich Anschluss gefunden, auch weil ich mich nicht getraut habe teilweise, und bin dann richtig vereinsamt. Es ging mir richtig schlecht in dieser Zeit und ich fand das eine ganz fürchterliche ersten Monat. Es wurde danach besser, weil ich dann an anderen Orten Anschluss gefunden habe. Am Ende war es immer nur der Anschluss, um den es ging. Aber diese Reise war im Großen und Ganzen gar nicht so super schön am Anfang, und ich glaube, da wäre sowas gar nicht schlecht gewesen, dass man direkt in eine Gruppe reinkommt, die sich alle nicht kennen und dann miteinander vernetzt wird, ganz automatisch durch diese Geschichten, die da erzählt werden und so. Och, ich muss gar nicht mehr alleine reisen, weil ich habe gemerkt, für mich ist das einfach nicht das Richtige. Ja. Dafür bin ich zu schüchtern, witzigerweise.
Das sollte man gar nicht meinen, wenn man dich an den Touren sieht.
Ja, wenn ich es nicht sein muss, kann ich es, aber wenn ich es...
Ja, aber man lernt ja immer was daraus, und vielleicht macht das jetzt auch ein Stück deiner Qualität als Tourguide dann aus, diese Erfahrung, die du da mitbringst.
Ich glaube schon, auf jeden Fall. Also, dass ich auf jeden Fall ein gutes Verständnis habe für Alleinreisende und auch für die negativen Erfahrungen, die man da einfach machen kann. Wenn man sich unwohl und alleine und einsam fühlt und nicht weiß, was man machen soll, dann kann ich diesen Menschen auf jeden Fall eher begegnen und denen auch dann helfen, einfach dadurch, dass ich mit ihnen Zeit verbringe oder dass ich sie an andere Leute vermittle oder
dass
so.
Dass du einen Blick hast, ne?
Genau, ja.
Genau. Was ist es das, was einen guten Tourguide ausmacht? Was würdest du sagen?
Das Zwischenmenschliche zu gestalten und möglich zu machen, auf jeden Fall. Aber jetzt rein auf die Tour gesehen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man viel Geschichten erzählt. Also, dass man nicht zu sehr ins Fakten aneinander reinkommt und Zahlen aneinander zählen, sondern dass man möglichst versucht, die Orte, die man besucht und die Menschen, über die man spricht, dass man die begreifbar und erlebbar macht und da möglichst plastisch redet und vielleicht auch mal was vormacht, ein bisschen übertreibt, wenn das zu einem passt. Ich glaube, da die Geschichten eben wirklich als spannende Geschichten zu erzählen, das ist super hilfreich, wenn man das viel macht, damit die Leute einfach an der Stange bleiben und sich dann vielleicht nicht an Namen und Jahreszahlen erinnern, aber eben an diese Frau, die irgendwie ihre Ehemänner umgebracht hat, um dann irgendwann in Köln zu gründen. Und dann weiß man vielleicht keinen Namen mehr, aber man weiß, da ist irgendwie was Krasses passiert. Ich glaube, das macht es auch aus.
Ja, ich habe auch eine kleine Checkliste gemacht.
Ja?
Ja, okay. Genau. Also für mich die Frage gestellt, was macht einen guten Tourguide aus? Und dann bist du bereit für einen kleinen Typentest? Ist Simon ein guter Tourguide?
Ja, ja. Gerne.
Stichwort Gastfreundschaft. Also man merkt dir wirklich an, dass du richtig Spaß am Umgang mit Menschen hast und auch Spaß daran hast, denen eine gute Zeit zu bereiten. Und ich glaube, das merkt man auch an deinen anderen Tätigkeiten, die du tust in deinem beruflichen Werdegang. Dann der Unterhaltungsfaktor. Du hast es gerade gesagt, man merkt diesen Spaß an Geschichten an und ja, das nicht immer mit dem ganz großen Ernst zu erzählen und die Legenden in den Vordergrund zu stellen und selbst die historischen Hintergründe mit einer Note Humor zu untermalen. Ich glaube, dass das auch gut ankommt und vor allen Dingen sehr viel persönlicher ist als irgendwelche Geschichtszahlen. Und das andere, was man dir sehr anmerkt, ist tatsächlich diese Liebe zu deiner Heimatstadt. Mhm. Also das springt auch richtig auf die Gäste über.
Schön.
Und jetzt habe ich so ganz salopp gesagt, Köln ist deine Heimatstadt. Stimmt überhaupt nicht. Du bist auch ein Immi. Ganz typisches Kölner Wort. Was ist ein Immi? Du erklärst es auf der Tour. Wiederholst du es nochmal?
Gerne. Man denkt bei Immi ja immer an dieses eine Wort Immigrant, weil mit Immi sind Menschen gemeint, die eben nicht ursprünglich aus Köln kommen. Als echter Kölner gilt man nämlich ganz streng genommen nur dann, wenn man in der dritten Generation in Köln geboren ist. Selbst wenn man in Köln geboren ist, ist man streng genommen kein richtiger Kölner nach dieser Definition, aber da sind Leute unterschiedlich streng. Alle, die auf jeden Fall nicht echte Kölner sind nach dieser Definition, werden Immis genannt, was aber eben nicht Immigrant bedeutet, sondern Imitator. Das sind Menschen, die den kölschen Lebensstil nicht ursprünglich kennen, sondern deswegen halt so ein bisschen imitieren. Und so wie ich den kölschen Dialekt imitiere, imitiert man dann quasi die Mentalität der Kölner. Und die Mentalität, die gilt, salopp gesagt, vereinfacht gesagt, man ist hier sellig, man nimmt Sachen nicht zu ernst, man erfreut sich der schönen Dinge, man ist nicht zu nachtragend und hat eben im Wesentlichen so eine gewisse Grundgeselligkeit und Freude am Leben, die man wirklich auch beobachten kann, wenn man so ein bisschen in Köln unterwegs ist. Und genau, Immis sind Menschen, die in Köln wohnen, sich hier heimisch fühlen, aber das eben imitieren.
Ja, und eine sehr große Offenheit, eine Willkommenskultur haben. Und du hast auf der Tour auch gleich alle Teilnehmenden eingemeindet. Mit einem ganz einfachen Ritual, quasi am Bürgeramt vorbei. Das würde ich euch gerne nochmal vorspielen.
Cool.
Und dann hebt ihr alle euren Arm und ruft alle auf, okay? Dreimal so laut und schamefrei, wie ihr könnt. Kölle!
Alle auf!
Kölle!
Alle auf!
Kölle!
Alle auf!
Sehr schön, sauber. Jetzt seid ihr auch richtige Kölner wieder.
Jawohl, stimmt. Schön. Ja, das war süß. Da war ja direkt neben uns, glaube so eine kleine Hochzeitsgesellschaft, oder? War das?
Und
da
ja,
war
kleiner, genau.
Da war dieser kleine Junge auf dem Baum, ja, der auch dann Allah aufgerufen hat. Und
der wusste gleich, worum es geht.
Er wusste gleich, worum es geht. Ich glaube, alle Menschen, die um uns rumstehen, wenn wir diesen Allah-Ruf machen, die freuen sich eigentlich nur. Man freut sich in Köln immer, wenn man Allah hat, selbst wenn man das nicht kennt. Man freut sich immer, wenn man das hört, glaube ich. Jeder Mensch in Köln.
Die Gruppe ist auch voll mitgegangen.
Ja, das war eine super Gruppe. Man merkt in diesem Moment immer, okay, jetzt muss man irgendwas machen. Aber die Leute haben es gefühlt und waren voll dabei. Manche Tourguides gehen sogar so weit, dass sie mit ihren Gruppen schunkeln. Das habe ich mich bisher noch nicht gemacht. Aber tatsächlich, dass die Leute das machen, eigentlich die meisten Guides, muss ich dazu sagen. Ich bin da eine Ausnahme. Aber die erklären dann das Schunkeln so damit, dass man auch zwei Gläser Kölsch in der Hand hat und dann zur einen Seite rüber schunkelt, um was zu trinken und dann in der anderen. Und dann macht das meine Kolleginnen halt mit den ganzen Gruppen. Und das ist auch sehr witzig und sehr schön.
Ja, Köln gibt sich als sehr offenherzig und kultiviert dieses Image sehr und arbeitet hart daran, in den Augen der Gästen die eigenen Klischees auch zu leben. Ich möchte fast behaupten, rein aus dem Bauch heraus, ohne Anspruch auf Empirie, dass Klischees über andere Städte nicht von den Bewohnern entstehen, sondern aus einer Fremdwahrnehmung wie Hamburger sind nicht so kontaktfreudig oder Wiener sind grummelig. Aber die Kölner erzählen selbst sehr gerne, was typisch Kölsch ist und lassen damit die Imagebildung, überlassen die nicht anderen, sondern übernehmen die selbst. Mhm. Ist ja auch immer ein sehr sympathisches Bild, das da gezeichnet wird, das sich auch bestens eignet, das Gästen zu präsentieren. Mhm. Inwieweit spielst du mit diesen Klischees und welches Bild möchtest du von deiner Stadt vermitteln?
Ich spiele da auf jeden Fall viel mit. Ich eröffne meine Tour auch damit, dass der ganz plakative Ruf der Kölner auch einerseits sei, dass sie sehr, sehr faul sind und dass sie gleichzeitig aber auch total stolz sind auf das, was sie eben teilweise nicht selbst erreicht haben, weil es eben in der Historie der Geschichte der Kölner gibt es ganz viele Beispiele für Sachen, die ihnen zugeflogen sind. Und damit spiele ich schon, dass ich dann auch uns Kölner so ein bisschen ärger, indem ich sage, ja, wir sind halt faul, aber dafür können wir gut trinken und sind gut gelaunt so. Also ich spiele damit, ich kultiviere das auch, aber ich würde behaupten, dass ich mich nicht böswillig lustig mache über die Kölner, sondern eben, dass es immer mit so einem Augenzwinkern ist und ganz am Ende sage ich auch meistens, dass ich versuche, den Leuten ein Bild von Köln zu zeigen, das einerseits zeigt, wie bekloppt das hier teilweise ist, wie bekloppt auch die Leute sind, aber wie ungeheuer liebenswert das auch die Leute sind und das auch die Stadt macht, dass sie eben auch viele Fehler machen, aber da eben so offenherzig zu stehen und das fast schon abfeiern, wie viel hier auch schief geht, ich glaube, das kommt sehr, sehr drüber, dass es zwar viel nicht so ganz rund läuft, aber dass man das eben mit einer ganz großen Ironie und Freude einfach annimmt. Und genau das Bild versuche ich eigentlich auch aufzuzeigen, aber ich versuche wirklich auch nichts schön zu reden. Also ich bin eigentlich eher vielleicht sogar ein bisschen weniger stolz, als das manch ein Kölner sich wünschen würde, weil ich einfach schon auch gerne die Sachen vor allen Dingen aufzeige, die nicht geklappt haben. Aber weil ich das eben so sympathisch finde, diese Ecken und Kanten zu zeigen und trotzdem stolz zu sein auf die Stadt. Ja.
Sollen wir mal reinhören, ob es dir gelungen ist?
Gerne.
Ja, super, super gut. Also es ist der erste Tag, also wir können noch nicht so viel sagen, aber es ist super cool, locker.
Sehr offen, sehr freundlich, sehr feierlustig, irgendwo auch humorvoll.
Naja, die Kölner Tour nimmt sich, glaube ich, selbst nicht so ernst oder nochmal weniger und das im absolut positiven Sinne. Das passt ja auch ein bisschen zur Stadt, also die ganzen Anekdoten, die ja auch sehr lustig, mitunter sehr lustig sind und die Stadt ein bisschen hops nehmen. Das ist, glaube ich, schon anders, aber das ist auch anders in Köln allgemein als in anderen Städten und das ist eigentlich sehr, sehr sympathisch.
Ja, cool. Scheint rübergekommen zu sein.
Das scheint rübergekommen zu sein.
Cool. Ja, ich sag ganz am Anfang, rede ich schon über die Mentalität auf jeder Tour und es ist immer witzig, wie viele Leute, selbst wenn die nicht aus Köln kommen, das dann schon irgendwie mal gehört haben und dann schon bei diesen Worten schon so nicken und lachen und ja, genau, haben wir auch schon über Köln gehört, also dass Köln dieser Ruf wirklich vorauseilt auch.
Mhm. Als Tourguide stehst du ja auch so als Botschafter exponiert und stellvertretend für eine Millionenstadt. Oder um es weniger politisch auszudrücken, du bist oft der erste und wahrscheinlich auch der nachhaltigste Eindruck, den ein Gast von Köln gewinnt. Wie gehst du damit um?
Das ist eigentlich für mich wie eine Ehre eigentlich, dass Leute, wenn sie dann vielleicht, da habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht, aber wenn ich mir vorstelle, dass Leute an ihren Kurztrip nach Köln denken und vielleicht in 10 Jahren noch denken, ah, wir hatten heute diese Stadtführung bei, ja, vielleicht wissen die noch Simon, vielleicht wissen die es auch nicht, aber wenn ich darüber so nachdenke, finde ich das eigentlich total schön, dass, dass ich dann für diese Stadt stehe, in die ich einfach irgendwann hingezogen bin, aber die mich so aufgenommen hat, so dass ich jetzt hier dann nicht mehr weg will. Also es ist eine schöne Vorstellung. Das, ja.
Nun, Guide ist ja auch sowas wie ein Kurator. Also man trifft eine Vorauswahl für die Gäste an Sehenswürdigkeiten, an Wissenswerten und präsentiert das auf eine bestimmte Art und Weise und lenkt damit auch maßgeblich die Interpretation und auch das Erleben der Stadt. Wie trefft ihr oder wie triffst du diese Auswahl?
Also das Konzept der Tour, die wir machen, ist im Laufe der Jahre auch ein bisschen entstanden und gewachsen. Also wir versuchen bei Freewalk Cologne schon auch etwa die gleiche Tour und Route zu machen. Das heißt, das ist aus jahrelangen Erfahrungen entstanden, glaube ich, was gut ankommt, was zum Image der Stadt passt, was die Leute irgendwie überzeugt. Und wir haben aber trotzdem natürlich Spielräume, was wir dann wie weit auch erzählen. Und ich, mach es ein bisschen tagesformabhängig. Also es gibt zum Beispiel einen Stop, wo wir am Kiosk stehen und uns einen Kölsch holen, aber wenn ich schon merke, das ist eine ganz kleine Gruppe und die sind gar nicht interessiert daran, jetzt ein Bier zu trinken oder über Kölsch zu reden oder über das Hennes hier, ein Maskottchen vom 1. FC Köln, den Hennes meine ich nicht, Henneschen, dann lasse solche Stops auch weg und gehe dann vielleicht eher nochmal einen extra Weg zum Heinzelmännchenbrunnen und erzähle die Geschichte oder zeige nochmal ein bisschen mehr architektonisch. Also ich versuche das schon von der Gruppe eben her einzuschätzen. Aber im Wesentlichen versuche ich, dieses Gesamtkonzept von Köln ist eine gesellige, witzige, bisschen bekloppte, auch ein bisschen faule Stadt, das versuche ich in jeder Tour zu machen. Und wenn ich dann merke, es gibt unterschiedliche Interessensschwerpunkte, auch anhand der Fragen, dann versuche ich das schon auch darauf einzugehen und manche Stops vielleicht ein bisschen zu verlängern, ein bisschen zu vertiefen und andere vielleicht auch sogar wegzulassen.
Du machst das jetzt ein Jahr, ist die ein bisschen anders geworden im Laufe der Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie ist gereift. Meine Anekdoten haben sich verfeinert. Also ich habe das Gefühl, bei den Momenten, wo ich zum Beispiel schauspielerisch tätig bin, dass ich da mehr reingehe und noch mehr übertreibe. Und auch, dass ich versuche immer mehr, weil ich lerne, seit ich diese Ton mache, immer mehr dazu, weil ich Museen besuche, andere Stadtführungen besuche, Podcasts höre, YouTube-Videos gucke, Bücher lese. Und ich versuche trotzdem immer, meine Tour zu entschlacken eigentlich. Also weil ich habe das Gefühl, ich könnte jedes Mal doppelt so viel sagen an jedem Stop, aber ich versuche dann, mich auf das Wesentliche und vor allem auf das Interessante zu begrenzen. Und es eben dramaturgisch schön aufzuziehen. Also meine Dramaturgie hat sich auf jeden Fall verändert. Wie leite ich von einem zum nächsten Stop über und wie sind die einzelnen Stops dramaturgisch aufgezogen? Das hat sich total entwickelt und das liegt einfach daran, dass man das dann so oft macht, dass man merkt, okay, der Einstieg ist eigentlich besser an der Stelle und so rauszukommen und so überzuleiten. Also das wächst ständig und das ist auch total schön zu sehen, dass sich das entwickelt.
Und da du jetzt drei verschiedensprachige Touren anbietest, verändert sich die Stadt je nach Sprache, über die man redet? Ist Colonia anders als Köln oder Cologne?
Ja, ein bisschen schon auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der Unterschied von Köln zu Cologne und Colonia, einfach ganz simpel der Tatsache geschuldet, dass die Menschen, die Englisch und Spanisch schon machen, oft nicht aus Deutschland kommen und vielleicht sogar noch nie in Deutschland waren und dadurch einfach so ein paar Sachen nicht ganz klar sind, wie dass man sonntags nicht mehr in den Supermarkt kann, deswegen ist der Kiosk-Stop dann was ganz Besonderes. Oder dass man auch mit dem Coach über die Straße laufen kann, weil das in Deutschland erlaubt ist, in vielen anderen Ländern nicht. Das sind dann so Kulturschockmomente und doch teilweise auch, wenn man über den Krieg spricht, über die Zerstörung Kölns, das ist dann für viele Leute, ist das gar nicht so bewusst gewesen. Es gibt auch, je nachdem, was für eine Gruppe ich habe, mache ich einen Stolperstein-Stop oder nicht, den haben wir auf unserer Tour gerade nicht gemacht. Ja. Das mache ich zwar bei den deutschen Gruppen manchmal auch, weil der erste Stolperstein in Köln entstanden ist, den es gab. Aber das ist natürlich für Gruppen aus anderen Ländern viel, viel spannender und viel, weil die diese Stolpersteine oft gar nicht kennen. Mhm. Doch, und dann auch der Karneval, wenn ich über den Karneval spreche. Den deutschen Gruppen erkläre ich dann oft, warum, seit wann gibt es den Rosenmontagszug und wie ist der entstanden, wohingegen andere Länder diesen Zug vielleicht gar nicht kennen. Also muss ich dann ein bisschen allgemeiner anfangen und das erklären. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, ja, wie man da rangeht.
Wie hat sich denn dein Kölnbild und dein Heimatgefühl selbst verändert, seit du die Touren machst und auch durch den Blick der Gäste vielleicht, die dir wieder gespiegelt wird?
Es hat sich massiv verschönert. Also ich bin, seit ich diese Touren mache, viel, viel mehr noch verliebt in Köln, will viel lieber hier bleiben und finde es ganz herrlich. Und für mich hat sich Köln entwickelt jetzt wie ein Spielplatz eigentlich. Für mich ist Köln ein Spielplatz, seit ich weiß, ich mache hier Stadtführung, weil ich das Gefühl habe, ich könnte überall was entdecken, an jedem Haus, allein jeder Straßenname zu wissen, warum heißt die Straße so, was war hier früher. Und deswegen bin ich noch tausendmal lieber in Köln, als ich es vorher war, dadurch, dass ich diese Touren mache und die Leute auch dann immer mit mir gemeinsam Köln irgendwie lieben nach jeder Tour.
Das klingt, als würdest du es noch eine Weile machen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne, sehr viel, sehr lange.
Das ist schön und ich würde euch das auch echt allen empfehlen. Das ist wirklich sehr unterhaltsam, eine ganz tolle Tour und man lernt auch sehr viel. Man sieht auch wieder Neues von Köln. Selbst wenn man Kölner ist, kann ich das sehr empfehlen. Wie findet man euch?
Man kann auf unsere Seite gehen, www.freewalkcologne.com. Alles klein und gut zusammengeschrieben. Da kann man gucken und da kann man sich dann für all unsere Touren anmelden und gucken, was es für Touren gibt.
Und wie kommen die Leute sonst so zu euch über Social Media, Instagram seid ihr?
Genau, wir sind auch bei Instagram. Mhm. Man kann uns auf jeden Fall auch über Instagram finden und natürlich, wenn man das googelt, kommen wir hoffentlich als bester Anbieter in Köln.
Ja. Gut, Simon, bevor ich deinen Stimmbändern die wohlverdiente Pause gönne, möchte ich dich bitten, mir noch deine Frage für meinen nächsten Podcast-Gast dazulassen. Was möchtest du gerne wissen?
Ja, also ich hätte am liebsten eine Frage gefunden, die ganz toll, clever und mit Touren zu tun hat, aber das mir nicht gelungen ist. Deswegen, was mich einfach auch generell interessiert ist, weil es bei jedem Menschen ist, und zwar Thema Nachhaltigkeit natürlich, und zwar in, also wer auch immer dann diese Frage bekommt, mich würde interessieren, in welchem Bereich deines Lebens fällt es dir am leichtesten, nachhaltig zu sein und wo fällt es dir am schwersten, nachhaltig zu sein? Da würde ich mich über eine ehrliche Antwort freuen, weil da können sicherlich viele auch was von lernen.
Sehr spannende Frage. Super. Danke. So, seid ihr neugierig geworden? Ja, dann schaut mal bei eurem nächsten Städtetrip oder in eurer Heimatstadt auch nach, ob es solche Freewalk-Anbieter gibt. Den Kontakt zu Freewalk Cologne und zu dem Instagram-Kanal, den stelle ich euch natürlich in die Shownotes. In den Shownotes findet ihr natürlich auch unsere Kontaktdaten. Und ich freue mich immer über Feedback, auch gerne über Erfahrungsberichte. Habt ihr schon mal solche Stadtführungen mitgemacht? Welche Erfahrungen habt ihr oder würdet ihr es gerne mal machen? Und wo würdet ihr es gerne mal machen? Und sofern noch nicht geschehen, abonniert doch diesen Podcast. Dann verpasst ihr auch kein Hintergrundgespräch mehr. Oder schaut mal auf www.wirsindanderswo.de vorbei. Da gibt es immer schöne Reisetipps. Natürlich alles nachhaltig. Und dann hoffe ich, wir hören uns wieder. Eure Christina Kühne.
Tschüss.